und herzlich willkommen zur Folge Nummer 219 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute der Neujahrsgruß des Schwimmsports. Wir sind inzwischen 16 Tage im neuen Jahr, das weiß ich sehr wohl. Und irgendwann, ehrlich gesagt, hört das ja auch auf, so mit den Neujahrswünschen bei mir auf Arbeit tatsächlich schon am 5. Januar direkt. Es sei denn, es lag wirklich was an, aber im Wesentlichen hat sich das dann damit für mich auch schon erledigt. Aber irgendwie jetzt hier so das zu ignorieren, dass wir völlig neu sind im Jahr 2026, man muss ein neues Datum lernen und man muss sich daran erinnern, da die 26 hinzusetzen und keine 25 mehr zu schreiben, das soll dann nicht völlig unter den Tisch fallen und deshalb auch hier von meiner Seite einmal alles Gute, Schöne und Erstrebenswerte für euch für 2026. Auf dass die Trainerinnen und Trainer immer gute Laune haben mögen, das Wasser immer nass ist und Bestzeiten immer in greifbarer Nähe sind. Wobei, dann machen sie vielleicht auch nicht mehr so viel Spaß, wenn man immer Bestzeit schwimmt. Manches Gute möchte ja auch erarbeitet werden. Und so ist auch diese Folge jetzt hier erarbeitet worden. Was erwartet uns heute? Wir werden einen Blick werfen auf die Kadernominierungen, die seit 1.11. veröffentlicht sind und jetzt mal einer genaueren Analyse unterzogen worden sind. Wir gucken auf Zu- und Abgänge in diesem Kaderstatus, in diesem Kaderpotpourri, das sich uns dort offenbart und werden das ein oder andere Kuriosum währenddessen aufdecken. Dann gibt es einen Rückblick auf die DMS-Wettbewerbe in der ersten Bundesliga, Aufsteiger, Absteiger und was so die übergreifenden Storylines und herausragenden Wettkampfleistungen sind. Und dann kommen wir zum Highlight der heutigen Episode. Denn hatte ich vor vielen Monaten, glaube ich, inzwischen schon mal angekündigt, dass irgendwann mal eine Wissenschaft der Woche unter den Tisch gefallen aus Zeitgründen. Die holen wir heute nach und beim nochmal Durchblättern war ich ehrlicherweise wirklich hellauf begeistert. Also es ist ein großartiges Paper, das da veröffentlicht worden ist. Und zwar geht es um das Thema Spezialisierung im Schwimmsport. Und da sind echt viele schöne Thesen drin, die so einfach rauspurzeln, so aus der Logik der Erklärung heraus. Das habe ich mir im Vorfeld dieser Episode nochmal angeguckt, damit das erzähltechnisch ein bisschen passt. Ehrlicherweise habe ich wirklich von Mal zu Mal mehr leuchtende Augen gekriegt und gedacht so, oh, wie schön, das mal aufbereitet zu haben und hier erzählen zu dürfen. Das ist ja der Punkt, weshalb wir dann auch alle hier sind oder weshalb ich das eigentlich mache, weil ich einfach gerne drüber rede. Das mache ich jetzt schon lange genug. Wir gehen rein in die Folge Nummer 219 und das mit den Chlorgeschichten der vergangenen Wochen. Ja, und dann ist so ein bisschen was Amüsantes rausgefallen. Wir haben nämlich noch nicht über das Abschlusstraining gesprochen zum Jahresende. Ich möchte das auch kurz halten, weil wir echt spannende Dinge auf dem Zettel haben. Aber das Abschlusstraining am vergangenen Jahr war wieder, wir haben Mannschaften gebildet und dann per Quiz die letzten 12 Monate Revue passieren lassen. Tolle Idee, man kann sich dann nochmal erinnern an den Weltrekord von Lukas Mertens zum Beispiel, der dort abgefragt worden ist und diverse andere Sachen. Weitestgehend war 2025 ein eher ereignisloses Jahr, wenn wir da nochmal so rückwärts gegangen sind in der Zeit. Aber diese Mannschaften möchten ja irgendwie gebildet werden und ich war da ja immer sehr kreativ in meiner damaligen Trainerlaufbahn und habe nach allen möglichen Formen, Farben, Größen, Kleinigkeiten die Sportlerinnen und Sportler sich positionieren lassen. Das ging von Körpergröße, Handgröße, Fußgröße über Anzahl der Buchstaben im Namen, über Geburtsdatum, über Quersumme des Geburtsdatums. Aber auf eine Idee bin ich nie gekommen, was daran liegen möge, dass das mit diesen jugendlichen Jungspunden auch nicht viel Sinn gemacht hätte. Denn wir haben uns Ende Dezember in unserer Erwachsenengruppe nach Blitzerfotos sortiert. Und zwar nach der Anzahl der Blitzerfotos, die man im Laufe seiner Führerscheinkarriere schon gesammelt hat. Und das war sehr amüsant, weil dann doch viele an Orten und Stellen standen, wo man sie vielleicht nicht vermutet hätte. Und es waren nicht wenige dabei, die mit zweistelligen Zahlen hier geglänzt haben. Vielleicht eine kleine Inspiration für den ein oder anderen Masters-Erwachsenentrainer unter euch. Und weil wir einmal beim Thema Masters sind, wir haben ja seit einiger Zeit bei uns am Beckenrand wieder eine kleine Musikbox stehen, die wasserfest ist, nachdem die erste Wasserfeste nach vielen Jahren der Benutzung nicht mehr so richtig wasserfest war, gibt's jetzt eine neue. Und da sind wir im Dezember halt irgendwann gebeten worden von unseren wirklich seniorigen Nachbarschwimmern auf der Nachbarbahn. Mit seniorig meine ich dann wirklich eher so 60 oder 70 plus. gebeten worden, die Musik doch leiser zu machen. Und so, das ist schon relativ leise, was ist denn das Problem? Dann haben wir uns von einem der anwesenden Ärzte, dort mitschwimmenden Ärzte, aufklären lassen. Das Problem ist wohl tatsächlich, dadurch, dass die Senioren häufig schwerhörig sind, haben sie ja Hörgeräte. Und wenn man die dann rausnimmt, dann fallen die hohen Töne weg. Und aus dieser Box, die am Beckenrand steht, bleiben dann bloß noch die brummigen Bässe übrig. Und die übertragen sich wohl so gut und so gut ins Gehör, das nicht mehr so richtig funktionsfähig ist im Alter, dass bloß noch dieses Brummen ankommt, egal wie laut das ist. Und das ist dazu führte, dass wir jetzt in der Box tatsächlich die Bässe komplett runtergedreht haben, dafür die Höhen etwas nach oben. Klingt nicht mehr so richtig geil, ehrlicherweise. Aber es sorgt dafür, dass wir Musik hören können. Geht ja eh viel um Melodie und der Rest passiert im Kopf, das Ganze mitsingen und alle irgendwie happy sind. Aber so lernt man dann auch ein bisschen was über die Funktionsweise des Körpers im Alter. Und ansonsten war es wie bei allen, Glätte und Wetter sorgten für Trainingsausfall in der vergangenen Woche und für leere Hallen am Montag, denn die DLRG auf der Nachbarbahn hatte das Training abgesagt, was uns die Möglichkeit gab, mit den 14, 15 Leuten, die wir waren, uns auf 4 Bahnen statt auf 2 zu verteilen. Purer Luxus, das hat Spaß gemacht und ich habe gelernt, dass nicht immer zwangsweise die Wellen der flossenschwimmenden DLRG aus der Nachbarbahn dafür verantwortlich sind, dass es nicht mehr so richtig vorwärts geht, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Wir kommen damit zu den News der vergangenen Monate. Wochen sind, also Wochen wäre jetzt auch irgendwie richtig, aber ich glaube Monate trifft das eher. Denn heute gucken wir einmal auf die Kadernominierungen, die am 1.11. traditionell bekannt gegeben worden sind, Anfang November, seit einigen Jahren da genau der Stichtag, an dem die Kaderlisten rauskommen. Und die ganze Nominierung oder die ganze Veröffentlichung wird nicht selten mit Spannung erwartet, denn also ehrlich müssen wir sein, nicht immer werden Kadernormen erschwommen und dann entsprechend auch der Kaderstatus verliehen. Kann viele Ursachen haben, so gab es, ich weiß gar nicht, müsste jetzt 2 Jahre her sein oder so, war es mal, dass der DOSB die Zahl der Nominierungen eingestampft hat und zwar so sehr, dass der DSV nicht alle Kadererfüller nominieren konnte, weil dann die Obergrenze erreicht war, dann musste irgendwo ein Cut gesetzt werden oder Ausschlusskriterien formuliert werden, Ausschluss, ja, es muss dann halt begründet werden. Und deswegen blieben da vor einiger Zeit unter anderem die Aktiven, die in den USA trainieren, dort am College, außen vor, auch dann ein bisschen mit in dem Narrativ mit begründet. Ja, ihr seid ja nicht im heimischen Wettkampfsystem und ihr sorgt ja nicht dafür, dass hier das Zuhause des Deutschland schwimmtrainingstechnisch stärker wird. Deswegen braucht ihr da die Förderung auch nicht. Maximal fragwürdige Argumentation aus meinen Augen, aber das mag jetzt auch eher verkürzt dargestellt sein. Nichtsdestotrotz ist jetzt in diese Nominierung bzw. in die Nominierungsrichtlinien ein Passus reingerutscht, der da sagt, für Athletinnen und Athleten, die ihren gewöhnlichen Aufenthalts- und Trainingsort nicht in Deutschland haben, sind Sonderregelungen möglich, sofern sie die hierin definierten Voraussetzungen erfüllt haben. Und diese Sonderregelungen, ja, können ja dann eigentlich nur heißen, alternativ wäre man außerhalb der Kader, des Kaders, ja, aufgelistet. Genauso. Und ja, dann guckt man rein in diese Liste jetzt 2025, 2026 und stellt erstmal fest, dass es einige US-Aktive gibt oder in den USA Trainierende, die ihren Weg wieder in diese Liste gefunden haben. Unter anderem ist Ole Mats Eidam dabei, Cornelius Jahn ist dabei, Björn Kammern ist mit dabei, die neu wieder hereingekommen sind, die 24, 25 keinen Kaderstatus hatten, jetzt aber in 25, 26 im Perspektivkader oder in der NK1 wieder sind. Alle drei werden da sicherlich auch mit berücksichtigt wegen ihrer herausragenden Erfolge bei der Universiade. Ole Eidam oder auch Cornelius und Björn, der die einzige deutsche Medaille dort bei den Beckenwettbewerben gewann, hier zu Recht mit berücksichtigt. Und ich glaube, Cornelius war das, der ja auch Ende letzten Jahres in den USA auf der Langbahn richtig flott unterwegs gewesen ist. Ebenfalls neu dabei im NK1 oder PK ist Fabio Berendez nach seinen JDM-Erfolgen und JDM-Nominierungen über die Bruststrecken. Moritz Bockes mit seinem Erfolg bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Jetzt mit im Kader Fritz Dietz aus Frankfurt mit dabei. Philipp Peschke neu in den Kader gerückt. Rudolf Borders, Simon Brugger, alle mit Leistungen bei der DKM, DJM ganz, ganz weit vorne. Maximilian Wargentin, der nur ganz knapp die Nominierung für die Kurzbahn-EM verpasst hat. Und mit Kara Vogt und Lilly Faye Weilbaum sind zwei Sprintspezialistinnen jetzt noch neu in den NK1 oder in den PK gerückt. Dafür sind natürlich einige namhafte Namen, die dann rausgefallen sind, die jetzt nicht mehr dabei sind. Und einer davon ist sehr, sehr heiß diskutiert worden und das ist der von Leonie Beck, die sich aktuell ganz stark auf ihre Karriere abseits des Beckenrandes konzentriert, ganz viel Werbung macht, auf den Instagram-Kanälen sich selbst vermarktet und dort einfach Geld verdient, auch für European Aquatics, bei den Freiwasserwettbewerben am Beckenrand unterwegs war als Expertin bei ZDF und so richtig mag man vielleicht dann doch gar nicht mehr dran glauben, dass die Karriere von Leonie nach den Olympischen Spielen 2024 noch weitergehen wird, denn als Freiwassersportlerin gar nicht mehr so richtig vielleicht zum Training ins Wasser zu kommen, ist dann mit Sicherheit nicht förderliches bei Sarah Sjöström oder anderen über die kurzen Strecken. Cameron McEvoy hat ja auch sein Comeback angekündigt, über die kurzen Strecken sicherlich noch eher möglich als über die trainingsintensiven Langstrecken. Ebenfalls aus dem Kader rausgefallen ist Anna-Maria Börster, die letztes Jahr quasi gar nicht im Wettkampfbecken unterwegs war. Christian Diener, der als Ergänzung eigentlich der Potsdamer Trainingsgruppe in meinen Augen einen berechtigten Anspruch auf einen Platz im Entwicklungskader, im Ergänzungskader gehabt hätte. Tobias van Aggelen rausgefallen, Kelly Messel rausgefallen, beide in der vergangenen Saison die notwendigen Normen nicht geschwommen. Dann gibt es noch einige, die in die USA gewandert sind und vielleicht deshalb nicht mehr zu den Kadersportlern zum Kader gehören. Lisa-Marie Finger, Sophie Lenze, Nicole Meyer ist nicht mehr nominiert als Kadersportlerin des DSV, Artem Selin und Finn Wendland hier als ganz prominente Namen nicht mehr in dieser Liste zu finden. Und dann gibt es noch den letzten großen Block derjenige, die ihre Karriere offiziell beendet haben. Dazu gehört Marek Ulrich, Laura Riedemann, David Thomas Berger, Leonie Kullmann, von Jessica Felsen hat man das nicht offiziell gehört, aber auch da, zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern, so im Rückblick. Und ein Name, der auch in der besten oder in der Kaderliste jetzt aktuell fehlt, ist der von Nele Schulze, die sich aber im Jahr 2025 durchaus noch in die Top 3 der deutschen Bestenliste schwimmen konnte. Dort war ja aber auch bekannt geworden, dass sie mit Motivationsproblemen zu kämpfen hatte nach den Olympischen Spielen, relativ schnell wieder angefangen hatte mit dem Training und dann aber auch auf die Weltmeisterschaft in Singapur unter anderem verzichtet hat, auf den Start in der 400 Meter Freistilstaffel, was unter anderem Lise Seidel dann dort auf den Startblock brachte. Ja, mal hören, mal abwarten, ob wir da von Nele nochmal ein offizielles Statement hören, wie es in Zukunft weitergehen wird. Ansonsten gibt es so viel mehr zu der Kaderentwicklung auch nicht mehr zu sagen. Die Zahl der Olympiakader ist identisch verblieben bei insgesamt 13. Dafür ist die Zahl der Perspektivkader etwas gestiegen. 53 dieses Jahr, 45 letztes Jahr. Die Zahlen der NK1-Nominierten sind etwas gesunken von 44 auf 40. Der NK2 ist deutlich gewachsen von 101 auf 133 Nominierte und im Ergänzungskader findet sich aktuell eine Sportlerin. Soweit die Bestandsaufnahme der geförderten DSV-aktiven Athletinnen und Athleten. Und wir machen weiter mit den Wettkampf-Highlights der vergangenen Monate und werden uns hierbei dieses Mal auf die deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen in der ersten Bundesliga konzentrieren, beziehungsweise dann einmal ein bisschen den Schwenker machen Richtung zweite Bundesliga. DMS, erste Bundesliga, der Vorhang öffnet sich in Essen im Turmfeldbad und wie immer, es ist ein großartiger, wahnsinnig stimmungsvoller Wettkampf und was manche Sportlerinnen und Sportler hier auf sich nehmen, um dem beizuwohnen, werden wir gleich nochmal klären, der aber in einem schwierigen Konstrukt stattfindet, denn hier zeigen sich durchaus Gräben und Risse, aber das ist nun auch etwas, das gehört mit dazu, dass man uneinig ist über gewisse Dinge und gewisse Sachen und da auch trefflich drüber diskutieren kann. Denn wie immer, wenn es um das Thema DMS oder andere Mannschaftswettbewerbe geht, was ist eigentlich die Frage, wie gehen wir eigentlich mit ausländischen Teilnehmenden um? Wer darf daran eigentlich teilnehmen? Und wir haben in den letzten Jahren wahnsinnig viel darüber gesprochen, über Teilnehmende aus dem Ausland, über ausländische Sportlerinnen und Sportler. Meinen Augen ist da alles gesagt, das Regelwerk erlaubt es, Vor allen Dingen deshalb, weil das Ganze als Amateursport durchgeht, als Profisport könnte man so Regeln aufstellen. Das haben ja die Basketballer gemacht mit ihrer 6+6-Regel, dass mindestens 6 deutsche Sportler auf dem Spielberichtsbogen stehen müssen in der ersten Bundesliga. Aber da das hier im Amateurbereich angesiedelt ist, gilt es, darf man da diese Regeln einfach nicht machen als Dachverband. Also ist es erlaubt und es wird auch gemacht. Kann man jetzt aber auch zugute halten, wenn man das ein paar Jahre verfolgt, gibt es Namen, die dort immer wieder auftauchen, immer wieder die gleichen Namen. Und so ehrlich muss man dann vielleicht auch sein, über die in Anführungsstrichen eingeflogenen US-Boys und Girls beschwert sich ja eigentlich auch niemand, ja, wenn ein Finn Wendland dann auf einmal wieder auf dem Startblock steht oder eine Anna Elend für die Frankfurter immer wieder eingeflogen kommt, ist sie dann erstaunlicherweise, obwohl seit vielen, vielen Jahren in Texas trainingstechnisch beheimatet, nicht diejenige, die genannt wird, als eine, die dann vielleicht dazu gekauft worden ist. Nun ja, so ist es. Aber die gleichen Namen tauchen immer wieder auf und das ist der Cliffhanger eigentlich. Warum kommen denn die Aktiven immer wieder? Und das muss man sich dann als Verein vielleicht auch mal hinterfragen und überlegen so, ey, warum ist denn dieser Wettkampf so geil? Ist das eine großartige Stimmung in der Halle? Es ist sacklaut, es ist ohrenbetäubend laut, also ohne Hörschutz geht's eigentlich nicht, ehrlicherweise. Jedes Konzert wird da fast blass vor Neid. Es ist eine unfassbar intime Atmosphäre der deutschen Top-Athletinnen und Athleten, wo dann viele, viele reinschnuppern dürfen, aber wo die Duelle dann stattfinden. Letztes Jahr war es 2024 Lena Ludwig gegen Anna Elend, Melvin Imodu gegen Lukas Mazerat, jetzt noch Jan-Malte Gräfe auch noch mit in der Verlosung dabei bei den Brustschwimmern. Zum Beispiel Gregor Zürk ist gegen Sven Schwarz mal die 400 Meter Freistil geschwommen auf einem irren Niveau und so weiter und so fort. So kann man diese Duelle einfach immer weiter spinnen. Es ist also auch eine hohe Leistungsdichte neben dieser intimen Atmosphäre der Topstars. Und wenn man sich das so mal niederschreibt und anguckt, dann stolpert man vielleicht drüber und sagt, Moment mal, das waren alles Argumente, die für Road to DJM-Wettkämpfe auch ausgeschrieben wurden, die man damit erreichen möchte. Anderes Thema, aber bei einer DMS ist es total toll. So, und naja, egal, anderes Thema. Aber das sind Sachen, die machen diesen Wettbewerb wirklich so einzigartig und so großartig. Und wir spinnen die Idee mal weiter. Wir sagen jetzt mal, okay, vielleicht machen wir sowas wie einen DMS-Wettkampfpass. Das heißt, Sportlerinnen und Sportler dürfen eingekauft, angeworben, abgeworben werden von ihren Heimatvereinen. Denke da zum Beispiel an eine Leonie Mau, die im Moment noch für SSV Schwedt startet, aber sicherlich auch eine gute Ergänzung im Potsdamer Frauenteam gewesen wäre. Und so kann man das immer weiter machen. Also gibt es so einen DMS-Wettkampfpass, wo jeder Verein 5 Aktive von einem anderen Verein aktivieren darf. Wie auch immer das gestaltet ist, sei es mit einem Handgeld von 500.000 Euro, oder durch die Überzeugungsarbeit mit einer großartigen Mannschaft dort anzutreten oder. Kann man jetzt sicher dann Argumente überlegen. Und jetzt stöhnen die Ersten schon wieder auf und sagen, boah, es geht doch eigentlich um die Vereinswertung und überhaupt. Aber am Ende des Tages, die Argumente sind dann wieder, ja, die Reichen gewinnen, die viel zahlen können, die kriegen dann auch die besten Sportler. Wo bleibt denn da die Vereinswertung? Soll doch eigentlich die Nachwuchsarbeit bewertet werden oder die Arbeit, die der Verein an sich leistet? Ja, ist richtig, aber wenn wir sagen, die Reichen gewinnen, dann muss ich doch als Verein vielleicht dahin gehen und sagen, wie kann ich denn auch Gelder akquirieren, indem ich eine leistungsstarke Truppe forme, die vielleicht ein bisschen Ausstrahlungspotenzial hat. Niemand würde den FC Bayern angucken, wenn dort nicht Harry Kane spielen würde und so weiter und so fort. Oder Real Madrid oder FC Barcelona, wenn dort nicht die Fußballer antreten würden, die dort eben antreten. Und da fragt auch niemand, ob die jetzt in der Madrid-Jugend oder in der Barcelona-Jugend groß geworden sind. Manchester United interessiert am Ende auch keinen. Aber es bringt halt Kohle, es bringt halt Geld in den Kreislauf. Ja, es wird dann ein noch attraktiverer Wettkampf. Lassen sich vielleicht Fernsehrechte oder Presserechte, ähnliches für viel Geld vermarkten. Ein Fernsehdeal gab es ja schon, sporteurope.tv, was auch immer dort dann für den DSV hängen geblieben ist von diesem Vermarktungsdeal oder wie der überhaupt aussieht. Aber das sind doch Sachen, die diesen Wettkampf attraktiver machen würden, die Leistungsdichte nochmal zusätzlich erhöhen würden. Und möglicherweise führt das auch dazu, dass man sagt, okay, ihr bietet mir 500 Euro, aber mit dem anderen Team habe ich einfach ein geiles Wochenende und eine schöne Zeit. Da sind meine Buddies, wir verstehen uns sowieso. Ach, ich gehe lieber dahin, weil die 500 Euro sind mir nicht so wichtig. Und dann könnte sich das auch in eine ganz andere Richtung entwickeln. Wer darin eine Vereinswertung für eine Vereinsarbeit ablesen möchte, ist meiner Meinung nach sowieso falsch aufgehoben bei diesem Wettkampf. Der guckt lieber auf eine DJM-Mannschaftswertung, der guckt lieber auf ein DMSJ-Bundesfinale oder Landesfinale. Da wird sowas viel, viel besser abgebildet als bei einer DMS-ersten Bundesliga, die einen Wettkampfcharakter hat, wo es darum geht, den besten Verein, wie auch immer der dann definiert ist, zu küren. Wer kann die besten Sportler auf den Startblock stellen, ganz am Ende des Tages? Naja, und dann wird das, glaube ich, eine super spannende Angelegenheit, beziehungsweise wäre es auch so ein bisschen mein Wunsch, und ich habe das Gefühl, dass es dort unfassbar viel gerade rumort, so in der Schwimmerszene. Auch bei SwimSwam gab es jetzt einen wunderbaren Kommentar, wo es hieß, wo einer der Chefredakteure gesagt hat, naja, sind ja gerade hier US Open oder Swim US Open, Swim Series, whatever. Letztes Jahr Tour Pro Swim Series. Tour hat den Namenssponsor abgegeben, deswegen heißt es jetzt anders. Der gesagt hat, naja, passt auf, Leute, warum soll ich denn nach, wo auch immer die gerade stattfinden, Texas oder so, hinfliegen, dort 4 Nächte oder 3 Nächte in einem Hotel pennen, um mir Vorläufe anzugucken, wo Sportler mit 10 Sekunden über ihrer Bestzeit ins Finale kommen, wo sie dann mit 5 Sekunden über Bestzeit dieses Finale gewinnen und dann kein Interview in der Mixed Zone geben. Also das macht ja keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Warum soll ich dort hinkommen? Und da müssen wir halt hingehen und sagen, okay, wie schaffen wir denn ein attraktives Wettkampfformat? Die DMS ist das absolute Paradebeispiel dafür. Das sieht man auch in der zweiten Bundesliga, was dort für Hebel in Bewegung gesetzt werden, um dann den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. So haben das ja unter anderem die Wetzlarer letztes Jahr gemacht, die dieses Jahr dann wieder runter müssen. Oder auch die Nürnberger, die jetzt den Aufstieg geschafft haben und dafür richtig aktiviert haben, dass auch alle da sind, die dort schwimmen können. Wie war jetzt das Ergebnis? In der ersten Bundesliga, wir haben bei den Männern und bei den Frauen die identische Top 3 in exakt der gleichen Reihenfolge. Frankfurt gewinnt vor der SG Essen, vor dem SC Wiesbaden. Für mich hier erwähnenswert, dass die Chemnitzer sich über die letzten Jahre mehr und mehr steigern, jetzt inzwischen auf den 4. Platz nach vorne geschwommen sind, weil sie wenig bis keine wesentlichen Abgänge haben bei den Frauen, dafür aber die bestehende Frauenmannschaft Jahr für Jahr größer und stärker wird. Wesentliche Trends lassen sich festhalten für die Männer und die Frauen, wenn wir dort einen Blick drauf werfen. Seit 2020, so ist das Niveau bei den Männern ungefähr gleich geblieben, also im Median, sprich die mittlere Leistung dieser 12 Teams, der 6- und 7-Platzierte müsste das dann sein, da hat sich nicht viel getan, aber die Streuung ist immer größer geworden, war sie in den vergangenen 2 Jahren relativ nah beieinander und das ist ein irre dichtes, irre enges Feld. Klaffte dieses Jahr schon eine ziemlich große Lücke zwischen dem Sieger und dann dem letzten beziehungsweise den weiteren Platzierten. Bei den Frauen hingegen sehen wir einen anderen Trend. Dort wird die Leistungsdichte immer größer. Die Streuung zwischen Platz 1 und 12 wird immer kleiner. Was aber zu Lasten der Leistungsdichte geht, denn seit 5 Jahren oder in den letzten 5 Ausgaben sinkt der Mittelwert, der Mediane, die Medianleistung, also die Leistung der Plätze 6, 7 kontinuierlich und auch das Gesamtniveau nimmt kontinuierlich in den letzten 5, 6 Jahren ab, was spannenderweise gegen den Trend ist, den ich so in der einheimischen oder in der deutschen Nationalmannschaft feststelle. Und da muss man dann vielleicht schon mal hingucken, okay, woran liegt das eigentlich, dass ich jetzt erstmal so ganz pauschal das Gefühl habe, dass die Frauen eigentlich immer stärker werden im internationalen Vergleich in ihren Einzelnen, aber hier bei der DMS die Leistung sinkt. Und so ist es wenig verwunderlich, dass die Männer das deutlich breitere Leistungsniveau hatten als die Frauen. Bei den Frauen war für mich Juliana Bockstra hier diejenige, die man mal vielleicht hervorheben könnte. 50 Freistil 23,77, 100 Freistil 23,93, beides Bestzeiten. Beide Zeiten 1/10 schneller als noch in Lublin bei der Kurzbahn EM über die 100 Freistil, damit auch das erste Mal unter der 54-Sekunden-Marke. Und über die 100 Meter Freistil waren es auch Alina Meyer und Carla Brosche, die im Jahrgang 2010 hier in 56,3 bzw. 56,5 ins Ziel kraulten und sich damit an die Spitze des Jahrganges 2010 gesetzt haben. Bei den Frauen auch noch erwähnend, den Einsatz lobend Angelina Köhler, die unfassbar viel Reisezeit im Flieger verbracht hat, aus Lublin, aus Polen, quasi direkt weitergeflogen von der Kurzbahn-EM nach Brisbane, nach Australien zum Duell Australia versus the World, trat dort an gegen die australische Spitzenelite im Team der Weltschwimmer, um dann dort Freitag die Wettbewerbe zu beenden und direkt wieder nach Essen zur DMS zurückzufliegen, dort am Sonntag in 5 Starts in einem Abschnitt 4000 Punkte zu erschwimmen. Das war schon wie im Vorjahr, als sie mit Lasse Frank, mit ihrem Coach, zusammen mitten in der Nacht aus Berlin nach Essen fuhren mit dem Auto, um auch dort am Sonntag noch die Neuköllner vor dem Abstieg zu bewahren. Ein Einsatz, der vielleicht auch den Männern ganz gut getan hatte bei den Neuköllnern, denn die mussten mit einer Leistung von 22.226 Punkten den Weg in die zweite Liga antreten, am Start aber ohne Ole Braunschweig und ohne Ramon Klenz, die letztes Jahr da noch die Kohlen aus dem Feuer geholt haben. Begleitet werden die Neuköllner bei ihrem Abstieg vom SC Aqua Köln, der zurückgezogen hatte. Und das bedeutet dann wiederum Glück für die Männer von W98 Hannover, die damit als drittletzte ebenso noch den Klassenerhalt geschafft haben. Und bei den Männern dort im Wasser gewesen unter anderem Sven Schwarz. Bei seinem ersten Wettkampf in der Saison 25-26 hatte nach langem Bundeswehrlehrgang, den er jetzt eingeschoben hat, weil die Zeit günstig ist, gab ein ganz tolles Interview mit ihm für den Social Kick Podcast auf Englisch jedenfalls. Kann man mal googeln und suchen bei Spotify, findet ihr den, The Social Kick. Dort hat Sven gesprochen über die Leistungsdichte in Deutschland und auch, was er jetzt gerade so treibt, und war bei der Bundeswehr unterwegs, hat deswegen auf die Kurzbahn EM verzichtet, weil er nicht konkurrenzfähig gewesen wäre. Und das sah man jetzt auch ein bisschen, war es doch sehr schwer. In Essen bei der ersten Bundesliga verliert unter anderem die 400 Meter Freistil gegen Cedric Büssing um 2/10, schwimmt aber über die 1500 Meter Freistil in 14:33,90 auf Platz 3 der Kurzbahn-Bestenliste im DSV und seine viertschnellste Zeit aller Zeiten. Also so, das steckt schon noch drin in dem guten Sven. Hier eine richtig starke Leistung. Cedric Büssing wiederum hatte aber einen richtig starken Wettkampf. Nicht nur, dass er die 400 Meter Freistil gegen Sven für sich entscheiden konnte, in 3:43,18 schwamm er 2,5 Sekunden schneller als zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, auch über die 800 Meter Freistil in 7:42,23, neue Bestzeit auf einer völlig neuen Strecke. Sicherte ihm auch einen Platz in den Top 3 auf der Kurzbahn, glaube ich, über die 800 Freistil im Jahresrückblick 2025, also Chapeau, da ist eine ordentliche Ausdauergrundlage da für die kommenden 400 Lagen und 200 Meter Lagen Abenteuer. Apropos Abenteuer, auch über die 200 Meter Lagen gab es eine neue Bestzeit für ihn, 1:55,60. 16 Hundertstel schneller als zur Kurzbahn-EM. Und zum Abschluss die Rückenhoffnung Cedric Büssing, 200 Meter Rücken 1:54,49, nur 6/10 langsamer als zur Kurzbahn-EM. Ein weiterer Aktiver, der bei der Kurzbahn-EM richtig schnell war, war Jarno Beschnitt, der jetzt hier auch in Essen nochmal flott unterwegs gewesen ist. Über die 200 Meter Freistil 1:43,87, neue Bestzeit und 1,2 Sekunden schneller als zur DKM oder bei der Kurzbahn-EM gewesen. Dann gab es noch zwei deutsche Jahrgangsrekorde. Mitja Bauer, 50 Meter Rücken für die Leipziger, 24:13, 2/10 schneller als Vincent Pasek vor 2 Jahren. Und Finn Hammer, der Essener, über die 400 Meter Lagen in 4:08,03, einen neuen deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt, 7/10 schneller geschwommen als ein gewisser Johannes Hinze im Jahr 2018. Ja, und so wurden die verschiedenen Mannschaften von ihren Top-Athletinnen und Athleten hier durch die Wettbewerbe getragen. Bei den Männern haben wir schon geklärt, wer absteigt und für wen es Glück hieß, nämlich für W98 Hannover. Ähnlich glücklich war es auch bei den Frauen, denn auch hier waren die Wasserfreunde aus Hannover, mit dem nötigen Quäntchen Glück unterwegs. Denn die Frauen des TV Wetzlar steigen ab, 18.700 Punkte, und die Frauen der SG Stadtwerke München mit 21.202 Punkten hatten sie am Ende des Tages nur 40 Punkte weniger auf dem Konto als die damit knapp in der besten Liga verbleibenden Hannoveraner, 21.242 Punkte für die Mannschaft aus Niedersachsen. Also ist bestimmt der ein oder andere Sektkorken durch den Mannschaftsbus geflogen auf dem Weg zurück in die Landeshauptstadt. Beim Kampf um die Aufstiegsplätze ging es in den Staffeln Süd, Ost und der West heiß umher, wobei da der Süden und der Westen dieses Mal die Nase vorn hatten. Denn bei den Männern gibt es zwei Aufsteiger aus der Süd-Staffel. Die Mannschaft des ersten FCN Schwimmen katapultiert sich mit 24.140 Punkten ins Oberhaus. Das hätte dieses Jahr Platz 6 bedeutet. Und das Team vom SV Cannstatt platziert sich mit 22.919 Punkten im Oberhause. Das wäre dieses Jahr Platz 10 gewesen. Die Nürnberger hierbei getragen von den starken Leistungen von Jeremias Pocke, Taliso Engel und Felix Brandner, der 17-Jährige, der hier auf den kurzen Strecken richtig schnell unterwegs gewesen ist. Die Cannstätter ihrerseits getragen von Rückkehrern wie Simon Schumacher und den Entwicklungen ihrer Leistungsträger Subay Biltaev, Mark Sauer und Anas Larrach. Auf der Frauenseite gab es zwei Aufsteiger aus der Weststaffel, das Team Bochum, 21.600 Punkte, Platz 7 wäre das gewesen und der SC Aqua Köln mit 21.400 Punkten hätte sich dieses Jahr auf Platz 8 einsortiert, aber zwischen Platz 6 und Platz 10 irgendwie lagen auch bloß etwas über 200, 300 Punkte, also es war ein ganz, ganz enges Rennen an dieser Stelle. Damit machen wir soweit den Deckel drauf und kommen zur im Vorfeld wahnsinnig euphorisch angekündigten Wissenschaft der Woche. Und ich falle mal mit der Tür gleich ins Haus. Die Wissenschaft der Woche stammt von Dennis Peter Born und 5 weiteren Forschenden, veröffentlicht im Februar 2025, also erst ein knappes Jahr alt, im Journal of Functional Morphology and Kinesiology. Mag man jetzt sagen, was hat das denn mit Schwimmen zu tun? Manchmal muss man ein bisschen graben tatsächlich, um solche Sachen zu finden, die dann möglicherweise woanders nicht angenommen worden sind oder ähnliches. Aber sie haben das Paper mit dem Titel veröffentlicht, Focus on one swimming stroke or compete in multiple strokes. How much specialization is needed to become a world-class female swimmer? Das Ganze ist Open Access, deswegen einmal verlinkt in den Shownotes. Und im Titel steckt schon eigentlich drin, worum es geht, denn die große Preisfrage ist, wie viel Spezialisierung ist eigentlich notwendig, um eine Weltklasse-Schwimmerin zu werden? Die große Preisfrage also, wann beginnt eigentlich Spezialisierung? Meines Erachtens nach liegt die Antwort so ein bisschen auch in den Rahmenbedingungen, zumindest würde ich das jetzt mal so formulieren. Eine hohe Vielseitigkeit erfordert meiner Meinung nach ein hohes Trainingspensum, weil diese Vielseitigkeit natürlich irgendwo herkommen muss und ich kann nicht in 2 Einheiten alle Sportarten dieser Welt trainieren oder alle Schwimmbewegungen dieser Welt trainieren. Das funktioniert nicht. Man braucht also ein hohes Trainingspensum. Das muss nicht zwangsweise im Becken stattfinden. Eine hohe Vielseitigkeit ist auch erreichbar durch einen Multisportansatz, sprich 3 Tage Schwimmen, 2 Tage Geräteturnen, 1 Tag Tennis spielen, kann auch total fein sein. Und eine Spezialisierung hingegen ist mit weniger Mitteln erreichbar, geht aber häufig zum Preis der Nachhaltigkeit und Langfristigkeit. Wenn ich also bloß 3 Einheiten in der Woche habe, macht es vielleicht Sinn, wenn ich sage, okay, alles über 200 Meter lassen wir außen vor, wir machen es über die kurzen Strecken und gucken, wie weit wir da so kommen. Ist das langfristig erfolgreich? Nein. Ist bekannt, möchte ich auch an der Stelle, aber manche Sportlerinnen oder Sportler wollen ja auch nicht einen Bundesstützpunkt wechseln und trotzdem haben sie Ehrgeiz, vorne mitzuschwimmen. Dann kann man da zumindest vielleicht die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt. Oh Gott, ein ganz merkwürdiges Bild jedenfalls. Nun ja, die Forschenden haben vorne so ein paar drin. Klare Erkenntnis bisheriger Forschung ist unter anderem, Zitat, World-class athletes generally enter the main sport later, have less specific training and are instead more involved in other sports compared to their lower ranked peers. Was heißt das? Weltklasse-Athleten nehmen oder partizipieren grundsätzlich später in ihrer Hauptsportart, haben weniger spezifisches Training und sind viel eher in anderen Sportarten involviert als ihre Vergleichsgruppe, die auch erfolgreich sein möchte oder die nicht so erfolgreich ist. Und eine wichtige Definition müssen wir jetzt hier noch vorweg schicken. Es geht hier um die man kann ja 2 Unterscheidungen machen hinsichtlich Spezialisierung und Vielseitigkeit. Hier geht es, in dieser Studie geht es um die Spezialisierung innerhalb einer Schwimmart. Also es geht nicht darum, wie lange bin ich in verschiedenen Sportarten unterwegs und wann spezialisiere ich mich aufs Schwimmen, sondern es geht schon darum, okay, wann fängt denn die Spezialisierung auf eine Schwimmart an? Ja, genau, da werden sie dann am Ende nachgucken, wie groß ist denn der Unterschied von der Hauptlage zur Nebenlage innerhalb der World Aquatics Punkte und so, dazu kommen wir gleich. Erfolgreiche Erwachsene, sagen sie, sind bereits mit 12 Jahren ihrer Referenzgruppe überlegen, obwohl sie eventuell weniger sportartspezifisches Training haben. Und wir reden hier über Frauen. Das ist nochmal vorweggeschickt, wenn ich manchmal dieses Gendern vergesse. Wir reden hier nur über Frauen. Und erfolgreiche erwachsene Schwimmerinnen sind bereits mit 12 Jahren ihrer Referenzgruppe überlegen. Da muss man sicherlich zugutehalten, Geschlechtsunterschiede sind wichtig. Im Erwachsenenbereich erfolgreiche Frauen sind bereits als Juniorinnen erfolgreich. Das gilt vor allem für das Schwimmen. Der Grund liegt möglicherweise darin, dass Frauen einfach eher erwachsen sind und schon im Juniorenbereich so weit entwickelt, dass sie sich von ihrer schlechteren Peer Group entfernt haben. Ferner ist es so, dass wir auch die Frage nach Huhn und Ei stellen müssen. Frühes Schnellsein bedeutet häufig, dass man in gewisse Förderkader reinfällt, dass man Förderung bekommt, besser beachtet wird, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das bedingt wiederum Erfolg im Alter. Frage nach Huhn und Ei. Wären andere Sportlerinnen ebenso schnell oder sogar schneller geworden, wenn sie die gleiche Förderung bekommen hätten? Und jetzt steigen wir mal ein bisschen mehr ein in das Schwimmspezifische. Eine frühere Studie zeigt zum Beispiel, dass Kraulschwimmerinnen davon profitieren, wenn sie im Juniorenbereich über alle Lagen gefordert werden und sich schrittweise dann auf 2 Lagen fokussieren. Für Männer zum Beispiel wurde herausgefunden, dass Brustschwimmer von Weltniveau sich bereits sehr früh spezialisieren, wohingegen Freistil- und Lagenschwimmer, die Weltniveau erreichen, sich erst später spezialisieren als ihre Referenzgruppe, die dann nicht so erfolgreich geworden ist. Und das Ziel dieser Studie ist es jetzt, die Leistungsentwicklung von Schwimmerinnen zu untersuchen, und zwar vom frühen Juniorenalter bis zur Elite, über einen breiten Leistungsbereich. Das umfasst WM-Finalistinnen, internationales Level, nationales Level und Sportlerinnen, die es nur in Anführungsstrichen bis zum regionalen Level gebracht haben. Sie betrachten alle Lagen individuell, machen ja also im Prinzip 5 Studien, Delfin, Rücken, Brust, Freistil und das Lagenschwimmen, und vergleichen die Leistungen Haupt- und Nebenlage als Ausdruck der Spezialisierung, sprich wie groß ist der Unterschied zwischen der Haupt- und der Nebenlage. Dafür haben sie insgesamt die Daten von 1464 Schwimmerinnen aus 77 Nationen ausgewertet. Insgesamt knapp 200.000 Rennen wurden untersucht mit Daten aus swimrankings.net. Und das sind alles Daten von Frauen, die über einen 200-Meter-Wettkampf zwischen den Olympischen Spielen 2016 und 2021 ihr Höchstleistungsalter erreicht haben. Das liegt für das Delfin-Rücken-Kraul-Lagenschwimmen bei 22 Jahren, für das Brustschwimmen bei 24 Jahren. Warum haben sie die 200-Meter-Strecke genommen? Weil das in allen Lagen geschwommen wird, im Delfin-Rücken-Brust- und im Freistil-Schwimmen und im Lagenschwimmen damit eine Vergleichbarkeit gewährleistet ist. WM-Finale bedeutet, man hat in seiner Hauptlage mehr als 850 Punkte geholt, international bis ab 750 Punkte, nationales Level ab 650 Punkte, ab 550 Punkte ist regionales Level und unter 550 Punkte wurde von vornherein ausgeschlossen. Und dann hat man Alterscluster gebildet und gesagt, okay, was waren denn so die Bestleistungen in den jeweiligen Lagen für die betreffenden Sportlerinnen im Alter 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 plus? Das Ganze über eine Datenanalyse, und jetzt steigen wir rein in die Erkenntnisse. Da zeigt sich für das Freistilschwimmen, jetzt geht's ab die wilde Fahrt, für das Freistilschwimmen zeigt sich, dass die Weltklasse-Schwimmerinnen in allen Altersstufen signifikant mehr World Aquatics-Punkte geholt haben als ihre Referenzgruppen, als der Vergleich mit den anderen Gruppen, als die Sportlerinnen und Sportler, die nur internationales, nationales oder regionales Niveau erreicht haben. Als Grund hierfür nehmen die Forschenden an, dass die körperlichen Voraussetzungen entscheidend sind für die Leistungsentwicklung. Sprich, wer in jungen Jahren die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, hohen Auftrieb hat, eine hohe Flexibilität in den Gelenken zum Beispiel, der kann sich beim Training, beim Schwimmen selbst viel mehr auf die Vortriebsbewegung und die Wirkungen konzentrieren, auf koordinative Übungen, als Sportlerinnen und Sportler, die diese körperlichen Voraussetzungen nicht mitbringen. Talent versus Nicht-Talent möglicherweise. Während das, plakativ gesprochen, das Nicht-Talent mehr damit beschäftigt ist, überhaupt über Wasser zu bleiben und nicht zu ertrinken, kann sich das Talent mit den entsprechenden hohen Wasserlagen und so weiter und so fort schon viel mehr aufs Schwimmen konzentrieren und da Sensoriken entwickeln, die dann bei anderen eben zu kurz kommen. Weiterhin heißt es hier, dass sich die Sportlerinnen von internationalem und nationalem Level entwickeln sich bis zum Alter von 20 Jahren weiter. Das regionale Level wiederum erreicht das Leistungsplateau bereits mit 17 und 18 Jahren. Also wenn ihr eine Sportlerin habt, auch wieder sehr plakativ und der Einzelfall nicht entscheidend für eine Aussagekraft, so ist das mit Statistik. Wenn ihr also eine Sportlerin habt, die mit 17 bis 19 ihr Leistungsplateau erreicht, könnte schwierig sein und sie bis dahin nicht über das Regionallevel hinausgekommen ist, vermutlich wird das keine WM-Finalistin mehr. Im Delfinrücken-, Brust- und Lagenschwimmern ist es so, dass die WM-Finalisten, also die Top-Gruppe, keine signifikanten Unterschiede zu den Sportlerinnen des internationalen Levels zeigt, aber signifikant höhere Punkte erreicht als die Sportlerinnen aus National- und Regionallevel. Also der Unterschied zwischen einer WM-Finalistin über Delfin, Rücken, Brust und Lagenschwimmen und einer Sportlerin, die in Anführungsstrichen nur zum internationalen Level gezählt wird, der ist deutlich schmaler, deutlich kleiner, wenn sich die beiden Gruppen nicht signifikant unterscheiden. Aber die WM-Finalistinnen vergrößern die Lücke zum internationalen Level über die Jahre hinweg. Also auch über das Level von 20, 21 Jahren hinaus entwickeln sie sich permanent weiter. Sieht man unter anderem daran, dass im Freistilschwimmen die Zunahme der World Aquatics-Punkte vom Altersbereich 19 bis zum Altersbereich 21 plus bei den WM-Finalisten 14 Punkte sind, bei dem internationalen Level 9 im Freistilschwimmen. Quasi vernachlässigbar. Im Delfinschwimmen sind das 7 bzw. 21 Punkte, im Rückenschwimmen 29, 21 Punkte, im Brustschwimmen 42 und 26 Punkte, dort ist der größte Sprung zwischen 19 und 21 und im Lagenschwimmen 21 bzw. 20 Punkte nochmal verbessert. Also die Sportlerinnen, die am Ende WM-Finalisten werden oder internationales Level erreichen, entwickeln sich bis zu 21 Jahren und darüber hinaus immer weiter, wohingegen die Sportlerinnen von nationalem und regionalem Niveau stagnieren, plus minus 9 oder die Punktzahl, die World Aquatics Punkte sogar weniger werden. Im Freistil- und Delfinschwimmen nehmen sie zum Beispiel ab, im Rücken- und im Lagenschwimmen verbleiben sie quasi gleich, plus 6, plus 2 zum Beispiel. Wichtig auch, was die Forschenden hier festgestellt haben, wenn sie in die Daten reingucken und wir schauen mal hin, okay, wie lange verbessern sich denn so die Athletinnen und Athleten, dass sich Freistilschwimmerinnen deutlich länger noch steigern und entwickeln und verbessern. Und das schieben sie vor allen Dingen darauf, dass es im Freistilschwimmen als einziges eine 4x200 Meter Staffel gibt, also dort der Konkurrenzdruck viel, viel größer ist, sich permanent weiterzuentwickeln, weil man gegen eine größere Gruppe antritt und viel mehr Sportlerinnen ihre Chance möglicherweise wittern und noch länger dabei bleiben, um sich einen Platz in dieser Staffel zu sichern. Grundsätzlich kann man sagen, die Steigerungsraten sind größer, je höher das Level der Schwimmerinnen. Also die Top-Schwimmerinnen entwickeln sich besser und schneller als ihre regionalen oder nationalen Gegenparts. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir uns angucken, okay, Spezialisierung versus Nebenlage, also bei welcher Hauptlage, wie groß ist der Abstand von der Hauptlage zur Nebenlage? Das ist, glaube ich, hier die Frage, die da so dahinter steckt. Und das Freistilschwimmen ist wieder eine Besonderheit. Das ist quasi ein One-Trick-Pony. Die Freistilschwimmer haben den höchsten Spezialisierungsgrad und sind als einzige signifikant schneller erreichen, also signifikant mehr World Aquatics-Punkte gegenüber den anderen vier Lagen. Das gibt es bei keiner anderen Lage. Die Freistilschwimmer können im Prinzip, platt gesagt, nur Kraul. Und in Delfin, Rücken, Brust und Lagen ist die Lücke riesig und immens. Woran liegt das? Da haben die Forschenden eine spannende Erklärung, weil sich das für mich im ersten Moment gar nicht so erklärt irgendwie. Ich denke so, okay, Kraul ist ja die Hauptlage, mit der macht man am meisten Trainingsmeter. Die muss doch eigentlich am besten laufen und rutschen und gerade im Vergleich zu den anderen. Da muss man gucken, dass man die Haupt- und Nebenlage nicht verdreht. Für die Nebenlagenleute oder für die, die nicht Kraul als Hauptlage haben, ist diese Aussage durchaus richtig, kommen wir gleich nochmal dazu. Für die, die Kraul als Hauptlage haben, aber nicht, weil die kaum was anderes schwimmen. Für die ist eine Ausdauerserie Kraul und eine Hauptlagenserie ist auch Kraul. Und zusätzlich ist es noch so, dass man im Freistilschwimmen die Möglichkeit hat, über 6 Distanzen zu wetteifern. Das heißt, im Kraulschwimmen ist es viel eher so, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer, dass die Schwimmerinnen sich in der Lage spezialisieren und nicht in der Distanz, weil es viel leichter ist. Jetzt kommt ja wirklich nochmal spannende Part, weil es viel leichter ist, eine Bewegungstechnik an verschiedene Streckenlängen und Frequenzen zu adaptieren, als mehrere Bewegungstechniken an eine Distanz. Sprich, über 100 Meter schnell zu sein im Rücken, Delfin und Brustschwimmen ist viel, viel schwerer, weil die Bewegungsausführung eine komplett andere ist, als übers Freistilschwimmen von 100 bis 800 Meter konkurrenzfähig zu sein. Grüße gehen raus an den ein oder anderen Nachwuchsathleten, der das erfolgreich demonstriert. Plus dem, dass es im Freistil halt auch noch die Staffeln gibt. 4x100 Meter, 4x200 Meter, die es dann in den anderen Lagen ja gar nicht gibt. Also das fand ich einen wirklich spannenden Twist hier und eine gute Erklärung, warum die Kraulschwimmer eigentlich so ab sind von allen anderen Lagen und da gar nicht konkurrenzfähig, übertrieben gesagt. Delfin und Rückenschwimmen kann man zusammenfassend und sagen, okay, bei den beiden, die Delfin oder Rücken als Hauptlage haben, dort ist Vielseitigkeit Trumpf. Und das finde ich vor allen Dingen fürs Rückenschwimmen überraschend, weil das ja auch diesen Alleinstellungsmerkmal auf dem Rücken hat. Delfin und Rücken zeigen den geringsten Spezialisierungsgrad. Es gibt die wenigsten signifikanten Leistungsunterschiede zwischen Haupt- und Nebenlage. Also ob du jetzt Delfin-Brust, Delfin-Kraul, Delfin-Rücken oder Delfin-Lagen als Haupt-Nebenlagen-Kombi hast, hast du am wenigsten signifikante Unterschiede in den Leistungserbringungen von der Haupt- und der Nebenlage. Und gleiches gilt für das Rückenschwimmen. Und hier interessant, dass es, also das schieben sie darauf vor allen Dingen, dass es nur 3 Strecken pro Medaille gibt. Es gibt nur 3 Strecken, um Medaillen zu gewinnen, so rum ist es. Was bei den Delfin und den Rückenschwimmern dazu führt, dass sie häufig eine zweite Lage noch mit dazu nehmen, um zum einen vielleicht die Medaillenchancen zu erhöhen. Dass du als Trainer sagst, oh, ist ja schön, die 200 Delfin laufen ganz gut, lass mal gucken, ob wir die 200 Kraulen noch mit reinnehmen ins Portfolio. Oder die 200 Rücken laufen ja ganz gut, lass mal gucken, du kannst gut kicken. Vielleicht laufen auch die 100 Meter Delfin ganz gut, 200 Rücken, 100 Delfin. Dass häufig eine zweite Lage zur Erhöhung der Medaillenchancen dazugenommen wird, plus häufig wird ja dann die Nebenlage noch mit dazugenommen, um zum Beispiel in jungen Jahren bei Wettkämpfen mehrere Starts absolvieren zu können, um den Wettkampf nicht so lang werden zu lassen. Sind wir wieder beim Thema Wettkampfgestaltung. Aber auch das mag dort mit einer Rolle spielen. Und das Resultat dieser beiden Entwicklungen ist das dann einfach, dass es hier die größte Variation in den Schwimmlagen gibt. Also die Delfin- und Rückenschwimmer kann man am ehesten über andere Strecken ins Wasser werfen. Da haben die eigentlich ganz gute Chancen, sind so einigermaßen konkurrenzfähig. Bei Kraul eher schwierig. Bleibt noch eine Kombination übrig, nämlich das Brust- und die Lagenschwimmer. Und hier ist es so, dass die Spezialisierung ganz, ganz stark abhängt vom Performance-Level. Je höher das Niveau der Schwimmerin, desto höher ist ihr Spezialisierungsgrad. Die Spezialisierung nimmt da vor allen Dingen mit steigendem Alter zu. Sind die Brust- und Lagenschwimmerinnen am Anfang noch relativ breit aufgestellt, ist es, je älter sie werden, desto mehr sind sie entweder Brust- oder Lagenschwimmerin. Und die absolut höchste Spezialisierung gibt es für die Brustschwimmerinnen. Grund ist hierbei vor allen Dingen die besondere Bewegungsausführung und die fehlende Gemeinsamkeit zu anderen Lagen. Im Brustschwimmen gibt es keine Delfin-Kicks, der für die anderen Lagen eine ganz wesentliche Bedeutung hat. Es gibt keinen Catch und den hohen Ellbogen, der ist hier nicht so relevant oder so ausgeprägt, wie das zum Beispiel beim Delfin-Kraulschwimmen oder auch beim Lagenschwimmen der Fall ist. Es gibt die höchste Geschwindigkeitsvariation innerhalb eines Zyklus, die anderen variieren dort gar nicht so sehr. Und deswegen ist Brust immer die schwächste Disziplin aller anderen Hauptlagen. Also Brustschwimmer haben die höchste Spezialisierung. Und für alle anderen Lagen gilt, für das Lagen, Delfin, Rücken und Kraulschwimmen gilt, dass das Brustschwimmen immer die schwächste Disziplin ist. Nehmen wir jetzt mal so hin und lassen das so im Raum stehen. Jetzt haben wir über Disharmonien gesprochen, aber es gibt auch sehr gut harmonierende Paare. Zum Beispiel das Brust- und Lagenschwimmen ist ein ziemlich gut harmonierendes Paar. Sorgt unter anderem da, also eine Begründung dafür ist, dass das Brustschwimmen den größten Zeitanteil in der Lagen, im Lagenschwimmen einnimmt. Deswegen gute Brustschwimmer in der Regel auch gute Lagenschwimmerinnen sind. Das Brustschwimmen ist in der Regel die zweitschnellste Lage für Lagenschwimmerinnen im Elitealter und gleiches gilt auch andersrum. Das Lagenschwimmen ist die zweitschnellste Lage für Brustschwimmerinnen im Elitealter. Also das ist offensichtlich ein guter Freund, ja, wenn ihr starke Brustschwimmerin habt, ist es erfolgversprechend, da das Lagenschwimmen noch mit zu inkludieren. Wenn ihr gute Lagenschwimmerin habt, ist es möglicherweise erfolgversprechend, das Brustschwimmen mit zu inkludieren. Ebenfalls gut harmonierende Paare sind das Delfin- und Freistilschwimmen, denn genau, weil das quasi identische Bewegungscharakteristiken sind. Auch da gibt es gute Harmonien. Ja, der Unterwasserarmzug ist quasi identisch. Und dann gibt es Paare nochmal, die nicht harmonieren. Brust mit allen anderen, haben wir schon gesagt. Und das Delfin und das Rückenschwimmen mit sich harmonieren auch gar nicht, weil sie quasi keine Synergien haben. Das eine ist auf dem Bauch, das andere ist auf dem Rücken. Das eine ist eine Gleichzugschwimmart, das andere ist eine Wechselzugschwimmart. Sieht schlecht aus, da irgendwelche Gemeinsamkeiten zu finden in der Bewegungsausführung. Dafür haben sowohl das Delfin als auch das Rückenschwimmen immer ein schnelles Freistil und ein schnelles Lagenschwimmen als Konterpart. Kommen wir zum letzten Punkt, bevor wir das Ganze nochmal zusammenfassen, nämlich Spezialisierung versus Performance Level. Jetzt haben wir schon gesagt, okay, über die Zeit hinweg, es gibt eine Haupt- und eine Nebenlage, die entwickeln sich so ein bisschen auseinander leistungstechnisch, weil die Spezialisierung eben zunimmt. Und das ist auch das, was die Forschenden hier zeigen konnten. Je höher das Schwimmerlevel, desto größer ist die Differenz der World Aquatics Punkte zwischen der Haupt- und der Nebenlage. Weil eben in den älteren Jahren mehr spezifisches Training stattfindet, mit höheren Intensitäten in der Hauptlage, mit wettkampfnahem Training in der Hauptlage. Das vergrößert die Diskrepanz zur Nebenlage. Das ist genau die Definition von Spezialisierung. Und ein hohes Niveau bedeutet damit auch einen hohen Grad an Spezialisierung. Einigermaßen unklar noch, wann die beginnt. Vermutlich dann irgendwo so mit dem Alter 17, 18 bis dahin, also weil sie erst dort dann wirklich anfangen, auseinander zu divergieren. Also bei der Elite gehen die erst dort auseinander, so lange entwickeln sich beide Lagen eigentlich ziemlich parallel. Gucken wir uns noch das Performance-Level an und sagen mal, okay, das Regional-Level, was haben die denn so für Besonderheiten? Da stellt man fest, dass je schlechter das Level, und das Regional-Level war das unterste Level, hat Kraul immer die höchste Punktzahl. Mit Kraul-Schwimmen erreichen die Sportlerinnen immer die höchste World Aquatics-Punktzahl, sind am nahesten am Weltrekord, unabhängig von ihrer Hauptlage. Einzige Ausnahme sind mal wieder die Brustschwimmerinnen, bei denen das nicht so der Fall ist. Und die Forschenden begründen das damit, dass Kraul-Schwimmen ist die Trainingslage. Ist einfach die Haupttrainingslage, ist die, die am meisten trainiert wird, wo dann eben auch die beste Bewegungsverfeinerung stattfindet, hat damit zu tun, dass Sportlerinnen mit einem geringen Leistungsniveau häufig auch vereinsmäßig auf einem geringeren Level sind, wie auch immer man das definiert, damit in einer heterogeneren Vereinsgruppe unterwegs sind, wo es dann schwer ist, als Delfinschwimmerin in der Gruppe mit zu bestehen, weil es vielleicht viele Leute sind auf der Bahn, weil viele Wellen sind und das Kraulschwimmen für alle Sportlerinnen, für alle Trainingsteilnehmerinnen der gemeinsame Nenner ist, auf den man sich verständigen kann, mit dem das Training super gut funktioniert. 10x100 Kraulschwimmen sich einfach besser als 10x100 Hauptlage, der eine die eine Brust, die nächste Delfin, 5 Kraul und 3 Rücken. Genau, deswegen sagen sie, im Regionallevel hat Kraul eigentlich immer die höchste World Aquatics Punktzahl, das haben sie hier nachgewiesen, weil das eben das ist, worauf sich alle irgendwie einigen können. In allen anderen Leveln, also national, international und im Weltniveau-Level, hat jeweils die Hauptlage die höchste World Aquatics-Punkte. Also auch das ist vielleicht ein guter Indikator, wenn ihr jemanden in eurer Trainingsgruppe habt, die im Rückenschwimmen mehr Punkte holt als im Kraulschwimmen, könnte da vielleicht eine Spezialisierung Richtung Rücken sinnvoll sein und sogar vielleicht eine größere Karriere als in Anführungsstrichen nur bis zu den Landesmeisterschaften. Wenn das Trainingsumfeld passt und so weiter und so fort, ist schon klar. Was ist jetzt das Fazit aus dieser Studie, aus dieser riesigen Datenanalyse? Eine hohe Spezialisierung sollte auf keinen Fall vor der Pubertät stattfinden. Eine breite Bewegungsbasis ist die Voraussetzung für eine spätere Spezialisierung. Alternative Sportarten sollten unbedingt ins Training eingebunden werden, weil sie alternative Bewegungsformen ermöglichen, den koordinativen Werkzeugkasten erweitern. Und erfolgreiche Seniorenschwimmer, also die aus dem Jugendbereich raus sind, erfolgreiche Seniorenschwimmer zeigen eine größere Intrasportspezialisierung. Also innerhalb des Schwimmsports ist der Abstand von Haupt- und Nebenlage größer bei denen, die am Ende auf Weltniveau performen. Deswegen sind dann so Vielseitigkeitsmonster wie Leon Marchand oder auch Summer McIntosh so etwas Überragendes oder Michael Phelps das war oder Caleb Dressel das war und so weiter und so fort. Also wie gesagt, ganz, ganz viel steckt hier drin. Guckt mal in das Paper rein. Das sind ein paar Seiten zu lesen, aber wie gesagt, in meinen Augen lernt man da extrem viel auch so von den Mechanismen und den Ideen. Ich war wirklich begeistert, auch bei der Ausarbeitung. Hoffe ich, war jetzt hier nicht zu verwirrend. Wenn nicht, dann hört es euch nochmal an. Das ist ja das Schöne. Man kann hier einfach noch ein zweites Mal reingehen. Damit machen wir den Wettkampfausblick für das kommende Wochenende. Es findet die dritte Freisinger Sprintnacht statt in Freising. In Chemnitz gibt es das 9. Schwimmfest der Gelben Ente. Und in Hannover gibt es das Langstreckenmeeting. Dort könnt ihr Sven Schwarz sehen, der über die 1500 Meter Freistil gemeldet hat. In der nächsten Woche gibt es die erste Interviewfolge des neuen Jahres. Heute abgemischt, heute abgeinterviewt. Freut euch auf einen überraschenden weiblichen Gast, auf eine Gästin, die unfassbar viel aus 2025 zu erzählen hat und sie ist unter anderem Trägerin des des silbernen Lorbeerblattes der Auszeichnung, der höchsten Sportauszeichnung in der Bundesrepublik Deutschland, also absolute Prominenz hier am Mikrofon gehabt. Könnt ihr euch drauf freuen? Wir hatten viel Spaß dabei. Ich hoffe, genauso viel Spaß, wie ihr in dieser Episode hattet. Und damit herzlich willkommen in 2026. Kommt gut in die vierte Jahreswoche, bleibt gesund und viel Erfolg in den kommenden Monaten. Wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder. Das war's für heute. Ciao!